zu Ende geht, auch was die Besucherzahlen angeht. Aber trotzdem schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam noch einmal in das Thema Reformation und vor allen Dingen in Bezug auf Martin Luther noch mal eintauchen. Reformation, wohin Luther zu Ende gedacht. Wenn wir so ein bisschen versuchen, mal so zurückzuschauen, was haben wir denn so ganz kurz einmal durchgescannt alles gehört an diesen Abenden bisher? Wir haben einmal so die Welt von Luther kennengelernt. Eine Welt, die geprägt war von Veränderungen, von starken Veränderungen. Der Buchdruck kam auf, die Menschen leideten unter einer großen Armut, die Schere zwischen Arm und Reich war sehr groß, es gab viel Korruption, es gab viele Dinge, die Luther auch sehr bewegt haben, die ihm gesagt haben, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Dann haben wir auch erlebt, wie Luther selber für sich erfahren hat, was diese Zeit auf der einen Seite mit ihm gemacht hat, aber wie er auch seinen Glauben in diese Auseinandersetzung hineingestellt hat. Erinnere nur an dieses Erlebnis, das ja sein Leben verändert haben soll, als er da in ein schweres Gewitter geriet und die heilige Anna angerufen hat und dann versprochen hat, Mönch zu werden. Und dieses Versprechen tat ihm später sogar leid, dass er das gegeben hatte. Dann haben wir den Scheidepunkt innerhalb des Lebens von Martin Luther am dritten Abend gehört, wo er zum ersten Mal sich bewusst geworden ist, dass nicht seine Werke die Voraussetzung dafür sind, dass er vor Gott besteht, sondern einzig und allein die Gnade, die Gott ihm gewährt. Und daraus kamen dann diese Grundsätze der Reformation, sola gratia, sola fide, sola Christe und sole de gloria. All diese vier Grundsätze, die es dort gegeben hat, prägten letztendlich den weiteren Verlauf des Lebens von Luther, aber auch ganz besonders die Reformation. Dann haben wir gesehen, dass Luther sehr stark auch mit Fanatisten zu kämpfen hatte. Er hat selber teilweise auch bewertet, wenn wir an die Täuferbewegung denken, die hat er als Fanatiker verteufelt. Ja, er wollte sie, da ist er sogar selber zum Verfolger geworden und auch Gegner, massiven Gegner. Aber es waren auch andere da, die versucht haben, so ihre eigenen Ideen durchzusetzen und haben begonnen, mehr und mehr das Erkannte aus der Heiligen Schrift mit ihren eigenen Ideen, mit Philosophien zu vermischen. Es stand Fanatismus. Und Luther versuchte da auch zu vermitteln zum Teil. Ja, und dann, was sicherlich auch für uns bewegend und mit vielen Gedanken verbunden ist, die Tatsache, dass Martin Luther versucht hat, auch gegenüber seinen Gegnern sich abzugrenzen. Als er begonnen hat, darüber nachzudenken, wer ist denn eigentlich gegen das, was Gott sagt, er bezeichnet das ja dann, was die Bibel ja auch so bezeichnet, als Antichristus, gegen Christus. Und Luther hat nicht nur das Papsttum oder den Papst, den er immer als gesamte Organisation sah, als Antichrist bezeichnet, sondern auch andere, die nicht auf seiner Spur lagen, wie beispielsweise Zwingli. Zwingli hatte ein anderes Abendmahlsverständnis gewonnen, das wir auch heute zum großen Teil praktizieren in protestantischen Kirchen. Aber Luther war immer noch im Abendmahlsverständnis in der katholischen Kirche gebunden. Diese Mystik, die ließ ihn da nicht los. Und er hat sich da kräftig mit Zwingli gestritten und hat auch Zwingli als Antichristen bezeichnet. Also alles, was so nicht ganz auf dem Verständnis und aus der Erkenntnis heraus erwuchs bei Luther, das war für ihn problematisch und er lehnte sich dagegen auf. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir ja eigentlich über das hinausschauen wollen, was aus dem bleibt, was Martin Luther bewegt hat. Noch einmal möchte ich sagen, dass ich hier in besonderer Weise jemanden wirken sehe, der weit über das hinausgeht, was wir selber wahrnehmen und auch was Luther wahrgenommen hat. Was bleibt vom Wirken Luthers übrig? Die Bibel sagt uns, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das schreibt Apostel Paulus an die Philipper. Die Gemeinde in Philippi ist eine Gemeinde gewesen, die erste Gemeinde auf heidnischem Boden. Also etwas, was für Luther auch in seiner Zeit bedeutsam war, ja, weil so viel vermischt worden ist. Und diese Gemeinde musste beispielsweise in ihrer Zeit damit kämpfen, dass sie, wo sie ihren Glauben an Jesus Christus gefunden haben, von ihrer Umwelt massiv abgelehnt worden sind. Die wurden verfolgt. Sie wurden auf die Straße gezerrt, sie wurden auf die Straße hin vor die Stadt geworfen. Also ist viel passiert, wo Paulus dann ihnen Mut macht und sagt, bleibt, haltet am Glauben fest. Ein weiteres Wort, das die Bibel uns gibt, heißt, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur durch Luther, sondern durch die gesamte Geschichte hindurch, seitdem es den Glauben an Gott gibt, immer wieder Licht gab, das uns bewusst geworden ist, da ist Gott im Hintergrund. Das sind nicht Menschen, die hier etwas bewegt haben, sondern letztendlich hat Gott durch diese Menschen gehandelt, weil sie darauf vertraut haben, dass er in ihrem Leben wirkt. Und das sagt dieser Text. Dort, wo Menschen diese Gerechtigkeit Gottes in ihrem Leben erfahren, da werden sie zu solch einem Licht, das weit über das, was Martin Luther bewirkt hat und seine Nachfolger hinausgeht. Aber wir schauen jetzt mal in die Zeit nach Martin Luther. Was kam eigentlich nach Martin Luther? Wie ging das weiter? Wie wurde dieses Licht der Wahrheit durch die Zeitalter hindurch transportiert? Da ist zum einen Zwingli, den habe ich gerade schon erwähnt gehabt. Er entdeckte unabhängig von Luther das biblische Evangelium. Das ist auch eine interessante Parallele. Das finden wir in der Geschichte auch immer wieder, dass es Gruppen gibt, die parallel voneinander Wahrheiten in der Bibel erkennen, obwohl sie gar nichts voneinander wissen. Auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat es in ihren Anfängen erfahren, als die Adventbewegung begann, bevor es diese uns als Kirche schon überhaupt gab. Gab es eine Bewegung in Deutschland, die vieles erkannt hatte von dem, was die Adventisten in den USA erkannt haben. Parallel lief das. Und hier ist das auch wieder deutlich zu sehen. Und jetzt geht das Mikrofon wieder los. Ja. Muss ich wahrscheinlich immer wieder reindrücken oder mal versuchen, irgendwie anders festzumachen. Keine Ahnung. Hört man mich noch? So? Geht das? Ist ein bisschen weggerutscht, ja, ein bisschen hochdrücken noch. So, jetzt vielleicht besser, naja. Der Schweizer Reformator wirkte in Zürich. Sein Verständnis vom Abendmahl, das hatte ich schon erwähnt, ging über das hinaus, was Luther gedacht hatte. Er war da immer noch in der Mystik gefangen. Und er konnte sich damit Luther auch nicht einigen. Dann ist hier Philipp Schwarzerd, ja, der griechische Name Melanchthon ist von Schwarz, oder der Name Melanchthon aus dem Griechischen ist abgeleitet von Schwarzerd, das heißt eigentlich schwarze Erde. Und das ist eigentlich so der, ich sage jetzt mal so der feine Arbeiter gewesen in der Reformation mit Martin Luther. Für Martin Luther war Melanchthon, der ja etwa 20 Jahre jünger war als er, ganz, ganz wichtig. Er hat beispielsweise bei Melanchthon noch Griechischunterricht genommen. Weil er so genial war, dieser Mann. Er war ein Feingeist, er war jemand, der in der Lage war, Menschen zu begeistern und Punkte auch theologisch herauszuarbeiten. Wie kaum ein anderer versteht er die Bedeutung guter, umfassender Erziehung und Bildung und sichert damit der Reformation die Zukunft. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der in der Reformation eigentlich angestoßen worden ist. Das ist die allgemeine Bildung, die Schulen, die eingerichtet worden sind. Melanchthon hat da einen ganz wesentlichen Teil mit dazu beigetragen, weil er dafür gesorgt hat, dass Schulbildung etwas wurde, was allgemein ist. Und heute wissen wir, dort wo Bildung existiert, sind die Menschen viel besser in der Lage, mit der Zeit, in der sie leben, mit den Umständen, in der sie leben, umzugehen. Ein weiterer ist Menno Simons gewesen, 1496 bis 1561. Er entdeckte durch das Bibelstudium die Bedeutung und Wichtigkeit der Erwachsenentaufe Obwohl diese Wahrheit durch Fanatiker zur Zeit Luthers diskreditiert ist, hält er daran fest und stärkt so das protestantische Prinzip von Sola Scriptura. Damals schon erkennt dieser Mann die Erwachsenentaufe und die Bedeutung, die damit zusammenhängt. Ein weiterer ist Roger Williams, er ist aus den USA. Er realisiert in den britischen Kolonien, also in Neuengland, das ist auf dem amerikanischen Kontinent, in Nordamerika, dass viele Protestanten selbst Andersgläubige unterdrücken, sobald sie die Macht dazu haben. Seine revolutionäre Lehre, die Trennung von Kirche und Staat, um Gewissensfreiheit zu garantieren, wird später zu einem Grundsatz der USA. Und fällt Ihnen was auf, wenn Sie das lesen? Jetzt haben wir genau die Diskussion wieder in den Staaten, wo man beginnt, versucht, Kirche und Staat wieder näher miteinander zusammenzuführen. Und was ist die Folge daraus? Wir kommen zurück, im Grunde genommen, ins 17. Jahrhundert, wo man beginnt, die dann auch wieder zu verfolgen. Er hat das damals schon gesehen. Also Dinge wiederholen sich. Und wir können darauf hinweisen und sagen, überlegt einmal, was ist daraus geworden? John Wesley, 1503 bis 1791, er ist es, der sich durch Luthers Schriften bekehrte, und zwar über den Römerbrief. Zusätzlich zu Luther betont er nicht nur die Vergebung durch Jesus, sondern auch dessen Kraft, Sünde und Versuchung zu überwinden. Also ist der Erste, der dahin führt, dass man sagt, nimm deinen Glauben ernst, nimm das ernst, was Gott in deinem Leben bewirken will. Also ist nicht der Erste, aber er ist es, der das betont. William Carey, 1761 bis 1834, nach Jahrhunderten der Tatenlosigkeit entdeckten Protestanten um 1800 den Missionsbefehl Jesu. Und Carey ist der erste Pionier, der in Indien als Missionar der Neuzeit das Evangelium verkündigt. Also er sieht diesen Auftrag, geht hin in alle Welt, nicht nur auf seinen Bereich bezogen, sondern weit darüber hinaus, als die Siebenten-Tags-Adventisten entstanden sind, als sie die Zahl 144.000 erreicht haben, haben sie gesagt, so, jetzt müssen wir aufhören mit der Mission. Wir haben 144.000 Gemeindeglieder, jetzt kommt Christus bald wieder, auch wenn er 1844 nicht da war, aber jetzt, wir brauchen nicht weiter Mission betreiben. Und Gene Andrews ist einer der Missionare gewesen, der dann nach Europa ging und das auch durchbrochen hat und letztendlich auch die Kirche dazu geführt hat, dass sie bis heute eine der Kirchen ist, die weltweit immer noch agiert. Damals schon, 1800 bis im 19. Jahrhundert, hat das William Carey schon erkannt. Ein weiterer ist Manuel Lacunza. Er ist aus Südamerika, er war Jesuit, er ist verbannt worden, weil er beim Bibelstudium entdeckte, dass die vergessenen Wahrheiten, die buchstäblich in der Bibel zu finden sind, wie beispielsweise die Wiederkunft Jesu und das Millennium, von der Kirche völlig negiert wurden. Oder Josef Wolf, als ich bei Wikipedia mal ein bisschen nachgelesen habe über diesen Mann, seine Eltern kommen aus Bad Kissingen. Dieser Mann ist ein sehr radikaler Mann gewesen. Also es war wahrscheinlich genauso nicht so einfach mit ihm. Man sieht das vielleicht auch so ein bisschen auf dem Bild, wie er da so steht. Ja, war vielleicht so ähnlich wie manchmal auch Martin Luther, wenn er bei Disputationen dabei gewesen ist. Ich glaube, bei der Leipziger Disputation ist es gewesen, da hat er sich einen Lavendelstrauß mitgenommen in die Disputation hinein, also in diese Auseinandersetzung, und hat da immer mal wieder dran gerochen. Jetzt weiß ich nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht hat er das gemacht, weil es da so gestunken hat. Kann ja auch sein. Die Leute haben sicherlich andere Maßstäbe gehabt, aber er hat damit auch provoziert, Martin Luther, ja, und Wolf konnte das also auch sehr gut. Er war ein Exzentriker, er war ein schillernder Vertreter der Wiederentdeckung der biblischen Endzeitprophetie im 19. Jahrhundert und hat also auch viel darüber geschrieben und gelesen. Er hat bahnbrechende Erkenntnisse über die Auslegung des Buches Daniels gefunden und das war einer der wichtigsten Beiträge zur laufenden Reformation. Und so sehen wir, dass eigentlich im Grunde genommen immer wieder Menschen da waren, die von Gott gebraucht worden sind, auch wenn sie so schwierig teilweise in ihrer Persönlichkeit waren, dass sie das weitergeben konnten, was Gott letztendlich wollte. Was würde Luther heute sagen? Und ich muss die Frage vielleicht nochmal ergänzen, wo stehen wir heute? Wie müsste man die Prinzipien Luthers in unsere Zeit übertragen? Wie kann die Reformation heute formuliert werden, so dass es für uns auch noch Gültigkeit hat? Das Evangelium, die große zeitlose Konstante, die für alles in Theologie und Praxis der unüberbietbare Maßstab ist. Wenn wir uns das Evangelium anschauen, dann wird uns deutlich, dass es einen Weg aufzeigt und dass dieser Weg letztendlich, so wie das Bild auch zeigt, immer wieder zu Jesus Christus führt. Es geht dann, wenn wir verkündigen, immer darum, dass Jesus Christus verherrlicht wird, dass er erhöht wird, dass wir uns bewusst sind, dass Jesus in diese Welt gekommen ist für uns, und das werde ich am Ende des Vortrags auch nochmal versuchen deutlich zu machen. Das heißt, Christus ist der einzige Weg, der letztendlich zur Erlösung führt. Wir leben in einer Zeit, in der Pluralismus und Säkularismus ihre Spuren hinterlassen haben. Das Evangelium wird durch Politisierung oder Überlagerung von gesellschaftlichen Fragen und dem Zeitgeist seine Wirkung beraubt. Luther würde heute dagegen heftig protestieren. Wenn Parteien in unserer Landschaft sich das Christentum auf die Fahne schreiben und versuchen deutlich zu machen, dass sie Christen sind, dann glaube ich, dass Luther seine liebe Not gehabt hätte, wenn er mit diesen Menschen über die Bibel gesprochen hätte. Weil eben Jesus Christus wirklich für den Christen nur der Weg ist, der zu Gott führt. Es gibt nicht andere Wege als ihn. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Diesen Satz, ich habe ihn jetzt auswendig zitiert, ich weiß nicht, ob er da so steht, das ist die Grundlage für unser Denken, für unser Handeln. Das beschreibt, wie Gott ist, wie er in unserem Leben eingreift und wie er möchte, dass Menschen ihn besser kennenlernen, dass sie begreifen, dass er bereit war, wirklich alles zu geben, worum es letztendlich im Leben eines jeden Menschen geht. Wenn dir heute Abend bewusst wird und du glaubst, wie Gott dir das schenken kann, was hier steht, dann möchte ich dir einfach Mut machen, fass zu. Vertrau darauf, dass Gott dein Leben führt. Das wohl Wichtigste für Martin Luther war die Entdeckung in Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das Wort Gottes, das Evangelium, das, was er gefunden hatte, das war für ihn die Kraft, die ihm das Leben gab, die ihm die Chance gab, über das, was ihn bedrohend zu sein scheinte, hinwegzugehen und zu sagen, na, egal was da kommt, egal welche Angriffe kommen, ich halte mich an Gottes Wort fest, weil es eine Kraft ist. Eine Kraft, die zur Errettung für jeden dient. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So wie Paulus hat Luther auch nicht nur für das Evangelium sich eingesetzt, sondern er war bereit, für seinen Glauben alles zu geben, was nötig war. Er wäre sogar bereit gewesen, dafür zu sterben. Aber Gott hat es anders vorgesehen gehabt. Luther wusste, dass er die Erlösung benötigt. Ihm war klar, dass die Begeisterung für das Evangelium, die er gefunden hatte, nur einen Grund hatte. Das war das Wissen, dass derjenige, der diese Dornenkrone auf seinem Haupt hatte, ihn auf seinem Lebensweg begleitet. Er wusste, dass er niemals das, was Jesus Christus bewirkt hat, bewirken kann. Er wusste, dass der am Kreuz für ihn gestorben ist, die Grundlage ist für jeden Menschen. Und er wusste, Die eigene Verlorenheit zu erkennen, ist die Grundlage dafür, dass Veränderung im Leben geschehen kann. Der Begriff Sünde fällt heute immer weniger im kirchlichen Kontext. Das Gefühl der inneren Leere und Sinnlosigkeit ist geblieben. Wie sollen Menschen den Ausweg finden, wenn ihnen niemand eine ehrlich geistliche Diagnose schenkt? Wie viele sind deprimiert und wissen nicht mehr weiter? Aber dort, wo wir den Menschen zeigen, dass Sünde etwas ist, was in dieser Welt existiert und dass da jemand ist, der uns hilft, mit diesen Problemen umzugehen, dann brauchen wir uns nicht zu verstecken. Die Wiederbelebung der reformatorischen Evangeliumsverkündigung, der Verkündigung der guten Nachricht, wird deswegen immer auch in die Verlorenheit des Menschen ohne Gott hineinsprechen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und das ist unser Problem. Wir sind nicht gerne bereit, über die Sünde nachzudenken. Wir versuchen sie zu verdrängen oder gut zu heißen oder zu erklären oder zu entschuldigen, wo immer es geht. Das geschieht schon, wenn wir ins Auto steigen und uns jemand die Vorfahrt nimmt. Na, dann ist der natürlich schuld. Ich habe keine Schuld. Der ist ja falsch gefahren. Dass ich vielleicht durch meine Fahrweise irgendetwas provoziert haben könnte, das wird erstmal ausgeblendet. Die Sünde ist keine Kleinigkeit. Sie knechtet uns, sie nimmt uns gefangen und sie gibt uns nicht Freiheit, sondern sie zwingt uns. Gewohnheiten, Gedanken, eingefahrene Wege, aus denen wir nicht mehr so leicht herauskommen, werden uns bewusst, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, da ist jemand, der uns aus diesen eingefahrenen Wegen herausnimmt. Es gibt eine interessante Erzählung, wo die drei Weltreligionen einen Mann in der Wüste finden, der in eine Löwengrube gefallen ist. Da kommt Buddha vorbei, so wird erzählt, und der Mann sagt, hilf mir heraus, und da sagt Buddha, im nächsten Leben wirst du es dann vielleicht besser machen. Dann fällst du da nicht mehr rein. Dann kommt Mohammed vorbei und sagt der Mann, hilf mir hier raus, sagt er. Das ist Gottes Schicksal. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Und dann kommt Jesus vorbei, er springt in die Grube, er hilft diesem Mann heraus und er bleibt für ihn in der Grube. Er ist es, der dieses Eingefahrene, wo er sich reinsetzt und wo er uns hilft, wieder herauszukommen. Das ist gute Nachricht. Er lässt uns nicht in dem eingefahrenen Weg stecken. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die Sünde führt uns immer wieder vor das Bewusstsein, dass wir aus uns heraus nicht in der Lage sind, etwas so zu tun, dass es wirklich gut wird. Römer 3, Vers 20, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz hatte nie die Aufgabe gehabt, den Menschen zu retten, sondern dem Menschen bewusst zu machen, dass er Sünder ist. Und dass er Erlösung braucht. Die Aufgabe des Gesetzes soll dahin führen, dass Menschen erkennen, sie brauchen jemand, der sie aus dieser Eingefahrenheit ihres Lebens herausnimmt. Das ist Evangelium. Das ist es, was Luther erkannt hatte. Was ist Gottes Gesetz? Es beschreibt Gottes Wesen und Charakter. Die Bibel nennt es das Gesetz der Freiheit. Es offenbart, was für uns am besten ist. Es symbolisiert in seiner Unveränderlichkeit die Beständigkeit der Liebe Gottes. Wie ein Spiegel zeigt es uns, warum wir die Reinigung durch Jesus Christus brauchen. Prediger 12, Vers 14 sagt, lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Hier wird nochmal etwas deutlich. Menschen, die erkannt haben, dass sie aus Gnade gerettet sind, werden das beantworten, indem sie sagen, wenn ich aus Gnade gerettet bin und Gott sein Wort mir gegeben hat, die Gebote gegeben hat, dann will ich nicht die Gebote halten, damit mich Gott wieder gut ansieht, sondern dann halte ich die Gebote, weil er mich liebt und weil er versucht, mir aus diesen eingefahrenen Wegen, aus der Grube herauszuhelfen. Ich muss es einfach nur annehmen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Dieser Satz ist mir in der letzten Zeit so bewusst geworden. Im Grunde genommen, wenn wir alle nach dem handeln würden, was hier steht, dann bräuchte es keine 10 Gebote. Wenn wir jeden so annehmen würden, wie wir wissen, dass wir von Gott angenommen sind, und wenn wir jeden so behandeln würden, dann kommt überhaupt nicht die Frage auf, neidisch zu werden, das Leben eines anderen zu nehmen. Das würde nie da sein. Aber weil das verloren gegangen ist, deswegen kam Jesus Christus in die Welt, um uns zu zeigen, dass durch Liebe es möglich ist, sich verändern zu lassen. Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Das heißt, die Konsequenz ist, wenn ich erkannt habe, was wirklich Liebe ist, dann ist das andere für mich gar kein Thema mehr. Das heißt nicht, dass ich deswegen leichtfertig darüber hinweggehe. Es dient mir vielleicht als Orientierung und als Bewusstmachung. Manchmal ist es auch nötig, dass ich so ein Schild sehe, Stopp, im Straßenverkehr. Wenn ich es nicht beachte, habe ich ein Problem. Aber hier wird deutlich, dass Jesus sagt, dort, wo ihr mich liebt, sind die Gebote für euch Selbstverständlichkeit. Psalm 97 und Sprüche 8 heißt es, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Diese Liebe zu Gott, die sich im Halten seines Gesetzes offenbart, wird in der Bibel auch Gottesfurcht genannt, was nichts mit Angst im herkömmlichen Sinne zu tun hat. Es meint eher eine Beziehung zu Gott, bei der man ihn aus Dankbarkeit so sehr liebt, dass man sich fürchtet, ihm weh zu tun oder ihn zu enttäuschen. Jetzt kommen wir zu einem dieser 4 Grundpfeiler der Reformation. Soli Deo Gloria. Gott gebührt die Ehre in allem. Das ist der am wenigsten zitierte Satz aus der Reformation. Warum? Weil hier etwas deutlich wird. Es geht nicht darum, in erster Linie, dass ich gerettet bin, das ist wichtig, dass ich das aus Gnade bin und dass das Wort Gottes wichtig ist, sondern letztendlich soll Gott die Ehre gebühren für alles, was in meinem Leben geschieht. Darauf ist es ausgerichtet. Denn da, wo Menschen das erkannt haben, geben sie Gott in der Weise die Ehre, weil sie wissen, nur er verdient es, nicht wir. In 1. Korinther 10, 31 sagt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tat alles zur Ehre Gottes. Laut der Bibel ist unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ein solcher wertvoller Organismus sollte gepflegt und behandelt werden, sodass er auch wirklich gesund ist. Jesus hat durch sein Opfer nicht nur unser Denken, sondern unseren gesamten Körper erlöst. Wir gehören ihm. Ja, heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Reformation beginnt nicht nur im Kopf, sondern auch an unserem ganzen Körper. Es war vor kurzem in Würzburg, für diejenigen, die da gewesen sind, eine große Veranstaltung unserer Kirche im Kongresszentrum und da hatten wir eine Biologin bei uns, jetzt muss ich gerade eine Mikrobiologin, die sich mit Mikrobiologie beschäftigt hat, und die hat die Behauptung aufgestellt, Reformation ist nicht nur etwas, was für unseren Geist, für unsere Seele wichtig ist, sondern auch für unseren Körper. Und sie sagt, die Zellen im Körper können sich reformieren. Und das geht. 15% unserer Gene können wir nicht beeinflussen. 85% sind von uns beeinflussbar. Früher haben wir immer gedacht, ja, ich bin das Produkt meiner Vorfahren. Die haben alle schon eine Glatze gehabt, ja, und so eine Knollennase. Ein Ohr steht ab, da gab es auch schon welche. Okay, das kann ich nicht verändern. Diese Gene, die habe ich nun mal. Aber in meinem Körper sind so viele Dinge, die ich reformieren lassen kann, wenn ich mich darauf einlasse. Das beginnt natürlich auch hier oben mit meiner Einstellung. Das heißt also nicht nur das Essen, das heißt also, vermeide alle Gifte, wo es immer möglich ist. Wer im Glauben Jesus bekennt und durch Jesus erlöst ist und ihm allein die Ehre geben möchte, wird gerne darauf verzichten, etwas zu sich zu nehmen, was ihm schadet. Weil er weiß, es ist so wertvoll. Ein Cousin von mir, der hat gesagt, der kann sehr gut Klavier spielen. Und er hat mal gesagt, er hatte einen Lehrer, der hat zu ihm gesagt, weißt du, deine Gabe ist so wertvoll, du musst dir das so vorstellen, unter dem Klavier oder unter dem Flügel, in dem du stehst, spielst, da steht, liegt ein ganz wertvoller Schatz. Und du spielst um dieses Schatzes willen, nicht weil du gut spielst. Das heißt, immer dann, wenn du spielst, mach dir bewusst, das ist deins, das gehört dir. Das ist wertvoll. Verspiel es nicht. Finde ich ein interessantes Bild, oder? 3. Johannes 2, da sagt Johannes, mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist Gottes ausdrücklicher Wunsch. Nicht nur Reformation von unserem Kopf, sondern von unserem ganzen Sein. Leib, Seele und Geist. Und dann gibt es in der ganzen Geschichte auch noch das Gericht. Luthers Erfahrung des Evangeliums stand immer im Kontext der Erwartung des Gerichts. Nun kommt auch noch dazu, dass Luther, ein Kind seiner Zeit, am Anfang sehr stark mit einem zornigen Gott haderte. Er kämpfte. Wir haben einige Ausschnitte gesehen im Film, wo der Schauspieler das versucht hat wiederzugeben, wie er darum rang, wie er gegen den Teufel kämpfte, wie er gegen den schlug. Aber ihm war bewusst geworden, als er dann diese befreiende Botschaft der Erlösung fand, dass das Gericht Befreiung sein kann. Wir verbinden mit dem Gericht meistens Negatives und sagen, oh, Gericht bloß nicht dahin. Aber das, was hier gesagt wird, bedeutet, dass das Evangelium durchaus auch im Zusammenhang mit dem Gericht seine Aufgabe erfüllt, gute Nachsicht zu sein. Dazu kommt noch, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Hier in Prediger 12, Vers 14 heißt es, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Und es gibt eine ganze Reihe von Bibelversen, die das immer wieder auch deutlich machen, wie hier. Römer 2, Vers 16, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richtet, wie es mein Evangelium bezeugt. Paulus sagt das sogar, ja? Das Gericht ist Teil des Evangeliums. Wann ist dann dieses Gericht? Luther meint, es würde noch etwa 300 Jahre vergehen bis zum Gericht. Das war so seine Vorstellung. Ich hatte woanders gelesen, würde das sogar noch ein bisschen erweitern wollen. Er dachte in diesem Erdzeitalter, also die Erde war zu seinem Zeitpunkt, war er der Überzeugung, etwa 5500 Jahre alt. Das heißt also, es wird noch etwa 500 Jahre dauern und dann beginnt das Millennium. Das heißt also, er war der Überzeugung, innerhalb dieses Fensters kommt Christus wieder. Weil die 6000 Jahre dann voll sind und das 1000 Jahre, das Millennium, dann kommt Christus. Ja, das ist so wie es in Offenbarung 20 steht. Das war seine Vorstellung. Jetzt habe ich so überlegt gehabt, also je nachdem, wo wir das ansetzen, haben wir ja noch ein paar Jährchen vor uns. Ne? Wenn die 500 Jahre noch dazu geaddiert würden, dann sind wir jetzt im Jahr 2017, also jetzt irgendwann könnte es sein. Also bitte, vergessen Sie das ganz schnell wieder. Aber das Entscheidende ist, dass für Luther etwas ganz wichtig war. Er sagte, wenn wir das wissen, dass das Gericht kommt, dann ist es wichtig, dass wir unser Leben auch nach dem ausrichten, was Gott uns durch sein Wort sagt. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus sagt, das Gericht kommt, auch er rechnete damit noch zu seinen Lebzeiten. Er veränderte das im Laufe seines Lebens immer mal wieder. Aber ihm war das ganz, ganz wichtig, dieses Bewusstsein zu haben. Oder hier Offenbarung 14, Vers 7. Was sagt dieser Vers? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Tja, wann ist denn diese Stunde des Gerichts? Zwei Abschnitte seien kurz erwähnt. Daniel Kapitel 7. Da wird gesagt, in Kapitel 7, das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Und wenn man dieses Kapitel sich anschaut, dann sieht man, dass das genau zwischen den großen Reden dieses kleinen Horns ist, das wie Menschenaugen hat und spricht wie Menschen und lästert Gott, und dem Zeitpunkt, wo dieses Horn beginnt zu verfolgen. Und da dazwischen, da findet das Gericht statt. Das heißt also, zu Lebzeiten der Menschen, das ist Luther auch bewusst geworden. Daniel war für ihn ein ganz wichtiges Buch. Das war das erste, das habe ich schon mal gesagt, das erste Buch, das er aus dem Alten Testament 1532 hat übersetzen lassen. Nicht übersetzen lassen, er hat selber übersetzt. Ins Deutsche. Und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels, gleich einem des Menschen Sohn. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Offenbarung 14, Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen, und hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone. Jesus kommt als gekrönter König in den Wolken des Himmels. Das heißt, in dieser Zeit davor findet das Gericht statt. Und es ist eine gute Nachricht, weil man weiß, wenn Gott richtet, dann ist es gerecht, weil er kein menschlicher Richter ist. Sola Scriptura. Die Autorität der Bibel gegenüber der menschlichen Philosophie und Tradition, das war für die Reformation ein ganz wichtiger Grundsatz. Ein Prinzip, das die Heilige Schrift, die Bibel, die Autorität ist vor jeglicher menschlicher Weisheit und Philosophie. Zur Zeit Luthers hatte man weite Teile der Bibel für unwichtig gehalten. Heute glauben viele, die Bibel sei veraltet. Doch Archäologie und Geschichte bestätigen die Glaubwürdigkeit dieses außergewöhnlichen Buches immer wieder. Es ist an der Zeit, die Bibel wiederzuentdecken. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann holen Sie sich mal Bücher, die über Archäologie schreiben, was die Menschen entdeckt haben. Es gibt vor 2000 vor, im Jahr 1975 hat man die Stadt Ebla ausgegraben. Die Stadt Ebla hat in der Gegend existiert, in der Abraham gelebt hat. Und man hat verschiedene Schichten dort gefunden, und man ist dann auf eine Schicht gestoßen, die so um das Jahr 2000 war, hat dann Spuren gefunden, die auf Abraham deuteten. Und man fand beispielsweise auch dort Berichte über den Untergang von Sodom und Gomorra, was man vorher immer als fiktiv dargestellt hat. Da wird es erzählt. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässlich, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, dass ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Obwohl Menschen so unterschiedlich und unterschiedliche Hintergründe und Persönlichkeiten haben und auch unter persönlich unterschiedlichen Arten geschrieben haben, es ist immer nicht die menschliche Meinung, sondern Gott benutzt diese Menschen, um uns das zu transportieren, was wichtig ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel ist der Maßstab für alles. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, sagt der Psalmist in 119. Es ist Hilfe auch im Alltag, Hilfe auch in finsteren Zeiten. dann ist es die Schöpfung. Die befreiende Botschaft der Bibel wird heute genauso durch philosophische Weltanschauungen und wissenschaftliche Spekulationen verdunkelt, wie sie zur Zeit Luthers durch die Scholastik verdunkelt wurde. Reformation bringt die biblische Botschaft wieder zur Geltung. Heute wird viel darüber diskutiert, wie das alles entstanden ist. Und es gibt viele Theorien, aber es wäre sehr einfach, wenn man einfach darauf vertraut und sich bewusst wird, dass der Urknall alleine nicht ausreicht, um das zu haben, was wir heute haben. Das gelingt nicht, auch wissenschaftlich nachvollziehbar nicht, außer man überspringt bestimmte Bereiche und sagt, ja, das klappt schon irgendwie. Luther kämpfte gegen die Scholastiker, weil die mit ihren philosophischen Spekulationen die Kernbotschaft der Bibel verloren haben und verdunkelten. Das Gleiche geschieht heute in der Art und Weise, wie versucht wird, dass man erklärt, dass alles über einen langen Zeitraum entstanden ist. Kurze Zeiträume sind nicht mehr in unserem Denken. Ich persönlich, ich habe immer Schwierigkeiten damit, wenn Menschen sagen, dass unsere Erde schon Milliarden von Jahre alt ist. Gut. Und dann werden auch Beispiele gezeigt und dann sage ich mir, diese Beispiele sind alle da, greifbar, wenn man von den Zuständen ausgeht, in denen wir uns jetzt befinden auf dieser Erde. Gehen wir aber mal in eine andere Zeit, in eine andere Situation, dann können wir plötzlich feststellen, dass diese langen Zeiträume, die da angegeben sind, plötzlich massiv schrumpfen. In einer Gegend, wo es viel regnet, können Stalagniten und Stagniten sehr schnell wachsen. Da braucht es nicht Milliarden von Jahren oder Millionen von Jahren. Geht ganz flott. Aber will man vielleicht nicht sehen. Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und das ist das Entscheidende. Man versucht immer mehr dahin zu kommen, zu verstehen, wie ist das entstanden. Aber aus diesem Nichts etwas zu schaffen, gelingt dem Menschen nicht. Er braucht irgendeine Basis. Kolosser 1, 16 und 17, und da haben wir sie, die Basis. Denn in ihm, Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus ist der Schöpfer und der Erlöser in einem. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir heute hier sind, dass wir wissen, dass unser Leben Sinn macht. Er ist bereit, ein Leben auf dieser Erde zu leben für uns, das mehr ist als alles, was wir uns vorstellen können. Er möchte, dass wir nicht irgendwann mal in der Kiste liegen und das war's. Er möchte, dass wir ewig leben. Dann ist der Sabbat als ein Zeichen der Schöpfung. Luther hat sich selbst immer wieder hinterfragen müssen. Er hat den Sabbat nicht erkannt, das muss man einfach mal so festhalten. Aber er hat die Grundlage dafür gelegt, dass wir heute den Sabbat in unserem Leben haben und erkannt haben. Er ist die Basis dafür, dass es Menschen gibt, die den Sabbat als Ruhetag halten. Und Jesus selbst hat es in seinem Leben gesagt. Da brauche ich nicht wiederholen, haben wir gestern zuhauf gehört. Wie heißt es da? Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und so weiter. Und er segnet den Sabbattag. Oder Jesus selbst sprach, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat, der Schöpfer. Er hat den Sabbat eingesetzt. Ein weiterer Bereich, wovor Luther gewarnt hat, war Babylon. Was verstand er davon? Populär ist es heute mit Sicherheit nicht, diese scharfen Warnungen vor dem Papsttum beispielsweise oder von Glaubensrichtungen, die die Menschen in eine falsche Richtung führen, zu bezeichnen oder zu sprechen. Aber Luther hat es gewagt. Das Evangelium und Rom, das war für Luther klar, stehen im Gegensatz. Je genauer Luther das Evangelium studierte und verstand, desto größer wurde seine Distanz zum Papsttum. Rom hat seine Lehre bis heute nicht geändert. Wer das Evangelium wie Luther verstehen will, wird faule Kompromisse ablehnen. Und da möchte ich eigentlich nur Mut machen, keine Scheu vor der Wahrheit zu haben. Aber die Wahrheit so herüberzubringen, und das finde ich so schön, wenn der Petrus das sagt, dass wir dem anderen mit Liebe und Respekt begegnen, mit Freundlichkeit. dass wir nicht unsere Vorstellungen als das Maß aller Dinge geben, sondern dass wir immer sagen, lasst uns auf die Bibel zurückgehen. Lasst uns schauen, was sagt das Wort Gottes. Und lasst uns darauf unsere Diskussion aufbauen. Apostelgeschichte 20, Vers 30. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Das ist etwas gewesen, was Luther erlebt hat, was wir heute erleben. Es gibt so viele verrückte Vorstellungen, wie das aussehen kann. Meine Frau erzählte mir heute wieder, dass sie das mitbekommen hat, dass irgendeine Glaubensrichtung versucht, das neue Jerusalem auf dieser Erde zu bauen. Eine Bundeslade wird gebaut, es wird der Tempel gebaut, es wird alles vorbereitet. Aber in der Bibel steht ja ganz klar, wo das neue Jerusalem herkommt. Nämlich vom Himmel. Von Gott schon vorbereitet. Jesus sagt das, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Gott nennt Babylon ganz klar. Und interessant ist, dass er in Babylon hineinspricht und sagt, da ist mein Volk. Wird uns das bewusst? Er grenzt Babylon nicht aus in dem Sinne und sagt, das sind die Bösen, ja, und nur verdammt weg. Nein, er sagt, da ist mein Volk. In Babylon ist mein Volk. Und er ruft sein Volk aus Babylon heraus. Was heißt es für uns? Es heißt für uns, dass wir andere Menschen darauf hinweisen sollen, dass Gott möchte, dass wir in einer engeren Beziehung zu ihm leben und dass wir den Bereich, in dem wir uns vielleicht befinden, verlassen sollen. Ist auch interessant, dass Babylon, der Begriff in der Bibel, nie für eine einzige Kirche verwendet wird, sondern immer für eine Bewegung. Immer für eine Bewegung, die versucht, Menschen zu binden. Luther legt Prophetie aus. Das hatte ich schon erwähnt gehabt. Daniel und Offenbarung waren für ihn sehr wichtige Bücher. Und er beschreibt den Ablauf der Weltgeschichte, einen eindrücklichen Bildern, die Visionen, die dort vorkommen. Die Reformatoren studierten diese Prophezeiungen. Und ich habe am Anfang das ja gezeigt, dass so einer nach dem anderen Dinge immer mehr erkannt hat. Offenbarung 1, Vers 3, Offenbarung Jesu Christi, die Worte Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was geschehen soll. Und jetzt dieser Satz ist so wichtig. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, hört und bewahrt, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das ist fast 2000 Jahre alt, dieses Wort. Und er sagt, die Zeit ist nahe. Sie kann eigentlich nur näher geworden sein, ne? Wenn sie 2000 Jahre schon gedauert hat. Ein weiterer Bereich, der von großer Bedeutung ist, ist, dass Luther sich für die Gewissensfreiheit eingesetzt hat. Die Gewissensfreiheit ist mehr und mehr in Gefahr. Wir haben gestern einen kurzen Ausschnitt von einer Senatorin gehört. Das sind Beispiele dafür, wo Menschen versuchen, die Gewissensfreiheit einzuschränken. Indem sie hergehen und sagen, wir müssen, um moralisch wieder aufrichtig zu werden, Gesetze schaffen, die uns zwingen. Aber wozu sollen die Gesetze denn da sein? Laut Bibel, um uns zu befreien. Und nicht, um uns zu binden. Um uns einzuengen. Und uns vorzuschreiben, was zu tun ist. Hier ergänzend vielleicht zu dem, was gestern Abend gesagt worden ist. Das Mahlzeichen des Tieres, das können wir durchaus in verschiedenen Bereichen charakterisieren. Man könnte das als das Sonntagsgesetz zeichnen, was auch immer. Aber was dahinter steht, ist etwas ganz anderes. Es geht darum, wer ist der Herr in deinem Leben? Für wen entscheidest du dich, wenn so etwas kommt? Und da brauchen wir im Moment kein Sonntagsgesetz zu. Wir brauchen nur in unser eigenes Leben schauen und mal hineingucken, wer ist denn der Herr in unserem Leben? Wer bestimmt unser Leben? Daniel 11, 31. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Das heißt, dort, wo die Menschen bereit sind, sich an dem zu orientieren, was Gott gesagt hat, da ist er der Herr in ihrem Leben. Wo sind die Reformer heute? Wer trägt die Fackel der protestantischen Bewegung? In Offenbarung 14, Vers 12 heißt es, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Die Bibel berichtet von einer Gruppe von Menschen am Ende der Zeit, die den Glauben Jesu, wie ihn auch Luther entdeckt hat, hochhalten. Und diese Gruppe hat eine besondere Botschaft, die präzise auf die Situation unserer Welt kurz vor der Wiederkunft Jesu passt. Eine Botschaft, die reformatorischen Prinzipien hochhält. Sola Scriptura, sola fide, sola Christo. Und die Gott erhöht. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Und was ist dieses Evangelium? Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an, der gemacht hat Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die Große, denn sie hat mit ihrem Zorneswein, ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und der dritte Engel folgte ihm und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild nimmt, das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor dem heiligen Lamm und vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Oh, ich habe das gar nicht Korrektur gelesen. Ich habe das einfach übernommen. Das war ein Fehler. Aber gut, wie auch immer, der Inhalt ist das Entscheidende. Was hier wichtig ist, bei dieser Dreifachbotschaft der drei Engeln ist, als erstes wird Gott wieder in den Mittelpunkt gestellt. Ihm gilt alle Ehre. Als zweites wird darauf hingewiesen, gute Botschaft eigentlich, das Volk Gottes, das in Babylon ist, soll herausgehen. Und sie sollen sich nicht davon anstecken lassen, dass da welche sind, die sagen, wir haben die absolute Wahrheit. Und es wird davor gewarnt, dass wir uns nicht binden lassen durch Gesetze oder was auch immer und sagen, wenn ihr das tut, dann geht's euch gut. Die wichtigste Entdeckung, die Luther hatte, ist die Lehre, die alles überstrahlt, ist die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Jesus liebt mich. Er vergibt mir. Er schenkt mir ein neues Leben. Er tut das für mich und in mir, was ich nie könnte. Er schenkt mir Gehorsam. Diese Lehre besagt, dass Gott uns, dich und mich, so sehr liebt, dass er ohne eine Vorleistung von mir alles getan hat, um vergeben zu können. In 2. Korinther Kapitel 5 heißt es, Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Er legte die Basis, dass wir vor ihm versöhnt sind. Er hat die Strafe der Sünde auf sich genommen. Er sorgt dafür, dass wir Reue, Vergebung und Gehorsam erhalten. Und durch den Glauben kann ich all dieses als Geschenk annehmen und in meinem Leben erfahren. Hier ist Geduld der Heiligen. Die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Diese Lehre ist das Kern der Endzeitbotschaft. Durch den Glauben Jesu sind die Erben der Reformation von ihrem sündigen, gesetzlosen Leben befreit und können durch die Kraft des Heiligen Geistes freudig Gottes Wort tun und sein Gesetz halten. Ich glaube, dass es Zeit ist für uns. Zeit, uns das nicht nur bewusst zu machen, sondern aktiv zu werden und danach zu handeln. Nicht nur vor 500 Jahren hat das begonnen. Auch jeder von uns ist ein Reformator, da wo er es zulässt. Ich glaube, dass es jetzt gekommen, dass Zeit gekommen ist für eine persönliche Reformation, eine Reformation, die in mir beginnt. Und ich möchte einfach mal bewusst diese Frage stellen. Möchtest du das auch? Ich werde jetzt verschiedene Aspekte noch einfach mal betonen und überall da, wo Sie sagen, ja, dem stimme ich zu, stehen Sie auf von Ihrem Platz. Sola gratia. Ich vertraue allein auf die Gnade Gottes, der mich unendlich liebt. Jesus Christus ist für sie gestorben. Er stirbt, weil er weiß, dass sonst wir selber sterben müssten. Deshalb ist der stellvertretende Tod Jesu das Entscheidende. Und wer dieses Opfer annimmt, erfährt Befreiung. Wenn das auch Ihre Vorstellung ist, sola gratia, allein die Gnade Gottes, dann bekunden Sie das. Sola fide. Ich möchte aus dem Glauben leben, weil Gottes Wort die Kraft hat, die Realität zu verändern. Nimm Gott beim Wort und dein Leben wird sich dramatisch zum Positiven verändern. Er weiß, wie dein Leben aussehen kann. Und wenn du das willst und bestätigen möchtest, dann steh einfach auf, weil du weißt, dass du aus Glauben lebst. Das Dritte, sola scriptura. Ich entscheide mich, das Wort Gottes zur Grundlage meines Glaubens und meines Lebens zu machen. Ich weiß nicht, wie oft und wie regelmäßig Sie in der Bibel lesen, aber machen wir uns doch mal bewusst, wenn dieses Wort so wichtig ist, dass Jesus beispielsweise keinen Tag versäumt hat, sich mit diesem Wort zu beschäftigen, dass Paulus das Wort so intensiv studiert hat, dass er begonnen hat, Briefe zu schreiben, um den Menschen zu helfen, nicht in einen fanatischen oder verwirrten Glauben zu kommen. Wie viel mehr sollten wir dann das Wort Gottes in die Hand nehmen? Die wir es haben. Zur Zeit Luther hatten die Menschen teilweise gar keine Bibel. Erst durch Luther ist es begonnen worden. Und wenn du möchtest, dass das Wort Gottes wieder mehr Raum in deinem Leben nimmt, dann steh einfach auf und bekenne dich dazu. Meine Entscheidung, solus Christus. Ich nehme Jesus Christus als meinen Schöpfer, meinen persönlichen Erlöser und mein Vorbild an. Ihm will ich nachfolgen, wohin er mich führt. Das ist eigentlich eine für mich so wichtige Botschaft. Jesus ist auf der einen Seite unser Freund, er ist derjenige, der uns zur Seite stehen möchte. Er ist aber gleichzeitig auch unser Richter, unser Anwalt, der sich für uns einsetzt. Und er ist es, der dich heute Abend ruft, der zu dir sagt, komm mein Freund, stell dich neben mich und sei bereit, mein Leben, dein Leben von mir bestimmen zu lassen, von dem, was mein Wort dir sagt. Und wenn du das willst, wenn dir das wichtig ist, dann steh einfach auf und bekenne das zu Jesus. Soli Deo Gloria. Ich möchte Gott mit meinem ganzen Leben ehren. Ich will ihm danken für das Große, was er in meinem Leben getan hat und noch tut. Gott lädt dich ein, nicht nur ein theoretischer Christ zu sein, sondern ein Christ, der im Alltag durch seinen Lebensstil in kleinen wie in großen Dingen das wiedergibt, was Gott möchte. Seine Gegenwart soll durch dich sichtbar werden. Wenn du das möchtest, dann steh jetzt auf. Hier stehe ich. Hier stehe ich, weil ich weiß, dass Gott der Herr in meinem Leben sein soll und möchte. Hier stehe ich, weil ich weiß, dass Gott derjenige ist, der alles in meinem Leben gestalten kann. Ich vertraue darauf, dass Gott auch uns, wo immer wir jetzt auch sind und wo unsere Entscheidung ist, von ihm unser Leben bestimmen lassen. Das wünsche ich mir von Herzen. Sie dürfen sich setzen. Wir kommen jetzt zum Quiz und jetzt darf ich bitten, dass die Zettel verteilt werden. habe diesmal die Stifte geprüft, die da drin sind. Die beiden jungen Damen, die werden jetzt ganz schnell die Zettel verteilen. Jeder darf daran teilnehmen natürlich. Wer beim Quiz dabei sein möchte, also hier vorne habe ich das ja schon angekündigt, für heute Abend, für denjenigen, der gezogen wird, der bekommt diese 5 Bände. Na, verteilt mal Feste schnell, jawohl. Nur mutig. Hier vorne fehlen noch welche. Oben sind auch noch welche, dann aber hier vorne noch, schau mal da. Jedem eins in die Hand drücken. Ist gar nicht so einfach, ne, diese Zettel loszuwerden. Ne? Hat jeder einen Stift von euch? Von Ihnen? Ja, alle einen Stift? Ist wichtig. Also, unser Quiz für heute Abend hat 3 Bereiche. Hat jeder einen Zettel? Auch oben? Gut. Jeder auch einen Stift zum Schreiben? Sieht so aus. Also, für Luther war der Antichrist eine bestimmte Person, an eine bestimmte Person gebunden. Wenn das richtig ist, machen sie ein R, wenn das falsch ist, ein F. Ich glaube, wir haben es jetzt oft genug gesagt. Für Luther war der Antichrist an eine bestimmte Person gebunden. Richtig oder falsch? 2. Frage. Voltaire wollte allein durch sein Wirken die christliche Religion beseitigen. Richtig oder falsch? Voltaire wollte durch sein Wirken die christliche Religion beseitigen. Kleine Erinnerung, gestern habe ich nochmal gesagt am Ende, Voltaire war der Überzeugung, dass die christliche Religion beseitigt wird. Er ist gestorben, in seinem Geburtshaus ist die französische Bibelgesellschaft gegründet worden. Was ein Punkt. Also, und das Dritte. Nenne neben Luther einen weiteren Reformator. Also wir hatten noch eine ganze Reihe heute genannt, aber es fällt Ihnen sicherlich auch noch einer ein. So, und jetzt können Sie noch ankreuzen, ob Sie ein persönliches Gespräch wollen, Literatur beispielsweise noch. Den Lutherfilm sehen und Reformationswandlung, das ist schon mal angekreuzt worden. Also wenn da noch welche sagen, ich möchte das auch sehen, dann ist das jetzt noch eine Möglichkeit, das hier zu bekunden. Ja, also wer den Lutherfilm sehen will, wir haben den hier, dann können wir den uns gemeinsam anschauen. Die Reformationswanderung und Vorträge, Seminare zum Thema können wir auch noch weiter anbieten. Dann den Namen aufschreiben und Name, Vorname, dass wir das dann auch finden. Und insbesondere dann, wenn man an dem Quiz teilnehmen möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man da seinen Namen reinschreibt. So, alles soweit klar, dann sammeln wir die Zettel jetzt ein. Unsere beiden Mädels, seid ihr schon soweit? Habt ihr schon geschrieben? Ja? Okay, dann könnt ihr mit den Körben rasch durch die Reihen gehen und die Zettel wieder einsammeln. Denn heute Abend lösen wir das sofort auf. Bist noch nicht so weit? Nein, dann lass dir noch Zeit. Geh durch die. Guck, wer es schon fertig hat, der kann es ja reinschmeißen. Einmal falten, dann sieht unsere junge Dame, dass das fertig ist. Da oben noch Zettel? Gut. Also in den Korb die Zettel, die schon ausgefüllt sind, die leeren nicht. Nur die ausgefüllten, die leeren nicht. Sind die alle ausgefüllt? Gut, okay. Ich glaube, da ist noch ein Zettel. Ist hinten noch ein Zettel? Alfred, hast du noch einen? Hast du einen Zettel schon reingetan? Gut, alles klar. Okay. Gut, also dann kann einer, könnt ihr beide nach vorne kommen? Habt das ja zusammen auch gemacht. Jetzt gucken wir mal da durch. Jetzt schauen wir das mal, was da richtig und was nicht richtig ist. Also, Luther war der Antichrist, eine bestimmte Person war falsch, richtig, das stimmt hier. Und Voltaire wollte allein durch sein Wirken die Religion beseitigen, ist auch richtig. Und da steht auch ein Reformator, nämlich Zwingli. Okay, das nächste ist auch richtig, John Wesley. Dann haben wir hier die Leonie. Mal gucken, ob du alles richtig gemacht hast. Oh, William Carey. Wow! Wycliffe, Jan Hus, oh, Manuel Lacunza, was du alles gewusst hast. Ah, das ist ja in Ordnung, das ist ja in Ordnung. Dann haben wir hier Jan Hus, John Wesley ist alles richtig auch, das ist die Maya, das ist auch gut gemacht. Dann haben wir die Sarah Ley, oh, Hus, Wesley ist hier genannt worden, auch richtig alles. Roger Williams, sehr gut. Richtig und falsch. So, und das müssen wir hier nochmal gucken, was wir da noch haben. Mal schauen. Diesmal war hier richtig große Beteiligung. Das ist auch alles richtig, aber da ist kein Name drauf. Hier ist auch richtig, jawohl. Boah, die haben sich das ja richtig gemerkt, was ich da gesagt habe heute. Auch, ja, da ist aber kein Name drauf. Da ist auch kein Name drauf. Das ist doch der erste, wo mal eins falsch ist. Da ist auch kein Name drauf. Nur eine Postleitzahl. Noch einmal. Da ist auch kein Name drauf. Oh, das ist leider falsch. Da ist der Antichrist als richtig angegeben. Das ist richtig. Und hier haben wir... Ah, okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das dann noch zu korrigieren. So, also jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 richtige Antworten. Jetzt dürfen wir die wieder ziehen. Wer von euch beiden möchte ziehen? Du willst ziehen? Okay, gut, dann müssen wir das jetzt nochmal hier zusammenfalten. Hilfst du mir mal falten? Bei denen? Damit wir das möglichst fair machen. So. So. Tun wir das da rein, so. Halt, stopp, die Stifte nochmal raus tun. So, Augen zumachen und einfach reingreifen. Such dir irgendeinen raus. Oh, jetzt hast du dich selber gezogen. Ja? Kann das sein? Oder, wer ist das? Maya? Ups. Sie hatte die Augen zu, ich habe kontrolliert. Maya, schön. Jetzt ist das für dich natürlich nicht so. So viel kannst du noch gar nicht lesen, gell? Dann suchen wir uns für dich noch ein anderes Geschenk aus. Einverstanden? Okay, aber wir ziehen noch jemanden. Vielleicht kann ich ja diese vier Bücher noch durchziehen. Also nochmal Augen zu. Annalena. Die Familie Lenz sahnt heute ab. Ich sehe es schon. Bitte sehr. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Bitte? Du hast? Achso, okay. Also, Gottes Segen dir. Und du bekommst auch noch was von mir. Du nimmst dir am besten das hier mit und erinnerst mich daran, dass du noch ein Geschenk bekommst. Einverstanden? Gut, herzlichen Dank. So, dann sind wir am Ende angekommen. Jetzt hören wir noch ein Lied und danach wollen wir noch miteinander unserem Herrn und Gott danken. Ah, stopp, ich habe noch was vergessen. Das sind die Angebote, die wir noch machen. Mittwochs die Bibelstunde, Samstag Gottesdienst, das wissen die meisten. Am 28.10. ist das Konzert. Ist immer schön, wenn man das falsch schreibt. 28.10. um 19 Uhr und am 10. und 11. 2007 nicht, sondern 2017, 500 Jahre Reformation. So. Das ist leer? Nö. Deins ist leer? Zeig mal. 1, 2, 3, 4 geht nicht mehr. Dann nehme ich das andere. Kannst du meins hier? Geht sogar nicht mal mehr aus. Gut.
Wenn am Horizont die Sonne majestätisch untergeht und der Wind aus fernen Ländern wehmutsvoll vorüberweht, fühle ich mit heiligem Schauer mich verwahrt im Weltenlauf. Und im Element des Anfangs steige ich zum Himmel auf. Wie sondermessen Gottes Gaben, seine Güte reicht so weit. Alles, was wir sind und haben, stellt uns seine Hand bereit. Das Meer verdäumt und leise seine alte Weise singt und mein Herz im Licht der Dämmerung mit der Zeit in Einklang schwingt, fühle ich mich aufgehoben in der Schöpfung weiten Rund. Und ich tauche ein in Gottes wunderbaren Lebensbund. Wie sondermessen Gottes Gaben, seine Güte reicht so weit. Alles, was wir sind und haben, stellt uns seine Hand bereit. Boote heimwärts fahren und wieder vor Anker gehen und die Menschen fest umschlungen wohl bewahrt am Ufer stehen, schöpfe ich mit allen Sinnen aus der Kraft, die mich umfängt, aus der unerschöpften Quelle, die mir neues Leben schenkt. Wie sondermessen Gottes Gaben, seine Güte reicht so weit. Alles, was wir sind und haben, stellt uns seine Hand bereit. Wie sondermessen Gottes Gaben, seine Güte reicht so weit. Alles, was wir sind und haben, stellt uns seine Hand bereit.
Wir wollen auch miteinander beten. Du stellst alles bereit, Herr. Du hast alles, was wir für unser Leben benötigen, vorbereitet für uns. Wir wollen lernen, so zu leben, wie du es willst. Und du begleitest uns auf diesem Weg. So wie du die Reformatoren begleitet hast, die Menschen vor Martin Luther, so tust du es auch heute. Und wir bitten dich, dass wir zugreifen, von dir geführt und geleitet zu sein. Wir bitten dich um deinen Segen, dass das, was wir aus deinem Wort erkennen, dass wir das Stück für Stück in unserem Leben umsetzen. Und dass wir mutig sind zu Entscheidungen, wo du uns aufrufst, dir nachzufolgen. Segne uns jetzt am Ende dieses Abends und führe uns nach Hause. Amen.